Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem Wissi Insider Podcast. Ich rede hier mit Gitcho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind angekommen bei Folge 86. Das ist die Transaction of the Month Folge vom Februar 2026. Wir nehmen auf am Mittwoch, dem 11. März um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von Ara Ventures und Wenger Fieli. Jagi, letzte Woche war wieder Ara Ventures Event. Was waren die Highlights?
Ja, natürlich das Keynote-Referat von Sammy Licht. Das war extrem spannend. Der Gründer von Black Sox, den hatten wir ja auch schon vor vielen, vielen Episoden einmal zu einem Gründerinterview bei Burnrate zu Gast. Das ist immer eine Freude, mit ihm zu diskutieren. Dann hatten wir einige spannende Startups, die gepitcht haben. Aus der ganzen Schweiz kommen die mittlerweile nach Bern, um bei unseren Top-Investoren zu pitchen. Da hat es auch viele vor Ort und ich kann effektiv noch nicht sagen, wie viele Connections gemacht wurden. Ich weiß aber, dass viele der Investoren intensiv mit den Startups diskutiert haben und vielleicht ergibt sich da ja was.
Sehr schön, das hört man doch gerne. Wie sieht heute das Programm aus?
Ja, wie immer starten wir die Transaction of the Month Folge mit unserem Burnrate Market Snapshot. Das ist ein kurzer Rückblick auf die Facts and Figures im Schweizer Startup-Ökosystem des letzten Monats und dann natürlich ein kleiner Ausblick nach Europa, was da so geschehen ist. Dann kommen wir im Hauptthema zum Pièce de Résistance der Folge. Das sind die Deep Dives. Für die Episode heute haben wir folgende Deals für euch analysiert. Das ist die 8,5 Millionen Runde von Rapidata, dann die 8 Millionen Runde von Optimal, die 23 Millionen Series A von Metafuels und die 22 Millionen US-Dollar Series C von Less. Wir beleuchten hier jeweils, wie sich die Firmen entwickelt haben, wie die Finanzierungshistory aussieht und wer die beteiligten Investoren sind.
Es ist sicherlich wichtig, an dieser Stelle noch zu erwähnen, dass es noch viele andere Transaktionen gegeben hat, die wir gerne aufgenommen hätten, aber wir versuchen natürlich jeweils eine gute Mischung aus Runden von unterschiedlichen Stages zu diskutieren. Wenn jemand von euch mehr von einer anderen Transaktion hören möchte, könnt ihr dies gerne als Hörfrage bei uns einbringen. Wir nehmen dies dann gerne in einer der nächsten Folgen auf. Lass uns gleich mit dem Burnrate Market Snapshot starten. Guy.
Ja, unbedingt. Im Februar wurden nur 100 Millionen Schweizer Franken in 15 Finanzierungsrunden in Startups investiert. Es gab noch einige Runden, die zwar kommuniziert wurden, bei denen aber die Investmenthöhe nicht bekannt gegeben wurde. Das ist natürlich immer schade, das verzerrt das Bild ein bisschen. Aber wenn wir zurückschauen auf den Januar, dann ist im Februar deutlich weniger investiert worden. Im Januar wurden fast 500 Millionen in 19 Finanzierungsrunden investiert. Das liegt daran, dass im Februar halt keine echte Growth-Runde verkündet wurde. Wenigstens wurden 5 Runden von Startups, die zwischen 10 und 20 Millionen aufgenommen haben, publiziert. Das ist ein gutes Signal hinsichtlich dem Early Growth Financing, kann man schon sagen. Schauen wir noch kurz aufs Vorjahr zurück, Februar 2025. Damals wurden 24 Deals mit einem Volumen von 265 Millionen verkündet. Also das sind wir diesen Februar auch deutlich hinten rein. Sonst in der Schweiz wurde viel Positives kommuniziert. Man hat aufs Jahr 2025 zurückgeschaut. Die ETH, die EPFL haben beide Rekorde an Spin-offs geschafft im 2025. In der Schweiz wurde die neue politische Agenda lanciert, der Swiss Startup Association. Dann hat die Schweiz top abgeschnitten im Startup Support Ranking, also ganz viele Schulterklopfen für die Schweiz. Was ist sonst noch passiert? Der Constructor Capital Fund hat das First Closing gemacht, 110 Millionen. Und diese News, die haben wir alle in Burnrate Episoden 81 bis 85 gecovert, falls ihr das noch nachhören wollt im Detail. Und dann ja im Februar ist ja auch bei Koyo etwas passiert, da haben wir unser erstes Investment mit dem Fonds gemacht. Ich glaube, das darf man so kommunizieren. Wer es war, dürfen wir noch nicht. Das wird dann erst beim zweiten Closing der Finanzierungsrunde von der Firma her kommuniziert und bis dahin müssen wir halt noch auf der Zunge sitzen bleiben. Ja, genau. Im Februar viel positive News, trotz mageren Investmentvolumens, könnte man als Fazit sagen.
Schauen wir noch kurz nach Europa. Mit rund 431 Finanzierungsrunden und einem Gesamtvolumen von etwa 7 Milliarden Euro war der Februar einer der stärksten Monate der letzten Zeit in Europa. Also spannend, letzten Monat war die Schweiz super und Europa eher schwach und jetzt umgekehrt. Ja, das liegt in Europa deutlich über dem Niveau von Januar und Dezember und markiert einen klaren Anstieg gegenüber dem Vorjahr, also insgesamt circa 56% mehr neues Kapital als im Februar 2025. Besonders auffällig ist dabei, dass sich ein großer Teil der Finanzierung weiterhin auf KI-nahe Unternehmen und Infrastruktur konzentriert. Schauen wir uns drei Deals an, die den Monat geprägt haben. An der Spitze steht das britische Autonomous Driving Unternehmen Wayve. Sie haben eine Milliarde Euro Series D abgeschlossen, plus zusätzlich jetzt 250 Millionen Euro an zugesagten zukünftigen Investments. Damit wird klar, auch im Bereich autonomer Mobilität bleibt Europa ein relevanter Innovationsstandort. In diesem Bereich spürt man im Moment sehr viel Drive. Das war ja sehr lange ruhig, man wusste nicht genau, wie es weitergeht. Und jetzt für mich klar Durchbruch, der da stattgefunden hat im Q1 2026. Der zweite große Deal kam aus dem Voice AI Sektor. Das Londoner Unternehmen 11 Labs hat 423 Millionen Dollar in eine Series D aufgenommen. Die Firma baut KI-basierte Sprachmodelle, die zunehmend im Kundenservice eingesetzt werden. Ein Markt, der gerade in Europa ziemlich stark wächst. Und im Bereich AI-Chips hat das niederländische Deep-Tech-Unternehmen Accelerate AI eine 250 Millionen Dollar Runde abgeschlossen. Das Unternehmen entwickelt spezialisierte Chips für AI-Interference, also für den Einsatz von Modellen in realen Anwendungen, sehr vereinfacht gesagt. Interessant hier ist auch, dass Investoren-Setup neben europäischen VCs sind mit BlackRock und Samsung auch sehr große internationale Corporates mit beteiligt. Ein kurzer Blick auf den Exit- und M&A-Markt zeigt dagegen ein deutlich ruhigeres Bild. Im Februar gab es 52 Transaktionen, exakt gleich viele wie im Januar. Damit bleibt die Aktivität auf einem relativ niedrigen Niveau. Der größte Deal des Monats war die Übernahme der Secondhand-Plattform Tbob durch eBay für 1,2 Milliarden Dollar. Fazit für den Februar-Summit. Europa zeigt weiterhin starke Aktivität bei KI-Infrastruktur und Deep Tech mit einzelnen sehr großen Finanzierungsrunden. Gleichzeitig bleibt der Markt selektiv. Also Kapital konzentriert sich auf wenige Kategorien und auf wenige Standorte, allen voran UK und London.
Und ja, bevor wir jetzt zur Werbung kommen, noch ein kurzer Einschub von uns. 11 Labs, diese Software, die nutzen wir ja auch bei Burnrate wöchentlich, um unseren Podcast auf Englisch zu übersetzen. Da gibt's auch, also auch den Max und den Guy AI Translated und auch unsere Gäste. Falls ihr Kollegen und Kolleginnen habt, die gerne mal reinhören wollen, aber vielleicht mit dem Deutsch noch ein bisschen Mühe haben, sendet ihnen doch den Link zu Burnrate, The Venture Insider Podcast. Das ist ein separater Spotify-Channel, wo wir auch mittlerweile viele Hörer und Hörerinnen haben, vor allem aus der Romandie natürlich, wo der Röstig aber doch ein bisschen eine Hürde für das Deutsch darstellt.
Diese Folge wird präsentiert von Are Ventures, dem Berner Business Angel Club. Are Ventures bringt ambitionierte Schweizer Startups mit erfahrenen Investorinnen und Investoren zusammen, die mehr bieten als nur Kapital. Ein starkes Netzwerk, echte Expertise und Hands-on-Support für die entscheidenden frühen Schritte. Wenn ihr als Startup wachsen wollt oder als Investor Zugang zu den spannendsten Frühphasendeals sucht, dann bewerbt euch für unsere nächste Veranstaltung unter www.areventures.ch. Wenger und Wiley, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wiely begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wiely, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Sehr gut, dann kommen wir doch zu den Transaktionen. Wir starten mit RapidData. Das Zürcher AI-Infrastruktur-Startup hat seine 8,5 Millionen US-Dollar Seed-Runde kommuniziert. Die Runde wurde von Canaan Partners und IA Ventures angeführt, mit Beteiligung von Aquia Capital und Blueyard. RapidData ist kein klassischer AI-Application-Case, sondern effektiv ein Infrastructure-Play.
Ja, genau. Der Kern von RapidData ist nicht just another AI-Tool, sondern sie wollen die Frage beantworten, wie kommt menschliches Urteil schnell, billig und in hoher Qualität in den Trainings-, Evaluations- und Deployment-Loop moderner KI-Systeme. Also klassische Labeling- und Feedback-Zyklen dauern oft Wochen oder Monate und bremsen gemäß Rapid Data die Entwicklung ziemlich stark aus. Ihre Plattform soll diese Schleifen auf Tage bis hin zu teilweise Stunden verkürzen. Das ist strategisch relevant, weil Human Feedback in vielen modernen KI-Stacks nicht optimal ist, egal für Modellbewertung, Datenvalidierung oder Workflows. Die zentrale Idee von Rapid Data ist nun, Human Feedback soll sich so programmatisch abrufen lassen wie Cloud Compute oder eine API. Deshalb spricht Rapid Data von einer Plattform für programmierbares Human Judgment und nicht einfach von einem Marktplatz für Annotatoren.
Ja, das Problem ist im Grunde die unsichtbare Rückseite des KI-Booms. Jeder spricht über Compute, Modelle und Chips, aber sobald man die KI-Systeme produktiv machen will, da braucht man an vielen Stellen immer noch ein menschliches Urteil, ein Feedback, ein Judgment, zum Beispiel für Präferenzdaten, Qualitätskontrolle, für all die Edge-Cases, die es gibt, diese zu bewerten, Safety-Checks, Ranking, Hallucination-Tests, etc., etc. Schon die Grundlagenliteratur zu diesem Thema, wenn man sich da mal ein bisschen damit befasst, die zeigt, wie zentral menschliches Feedback für die Anpassung von Modellen an menschliche Präferenzen geworden ist. Schauen wir kurz zu Google rüber. Die sagen zum Beispiel in ihrem Research Paper ausdrücklich, dass hochwertige Human Preference Labels eines der großen Bottlenecks beim Trainieren ihrer Modelle sind.
Ja, und genau hier setzt Rapid Data an. Aufgaben werden über digitale Werbekanäle und Consumer-Apps an echte User ausgespielt, die dann Opt-in kleine Tasks erledigen. Das Unternehmen spricht sogar davon, menschliches Urteil weltweit und beinahe in Echtzeit verfügbar zu machen.
Ja, und deshalb beschreiben sie sich als Plattform für Labeling, Validation und Refinement von Daten und Modellen. Rapid Data hat drei Kernversprechen aufgestellt. 100% menschliche Resultate, globale Reichweite und Speed, also Geschwindigkeit. Besonders wichtig ist dabei der Sourcing-Mechanismus. Statt dass sie ein fixes Heer an Labelern haben und managen, verteilt Rapid Data Aufgaben programmatisch über den digitalen Werberaum. Die Plattform versucht also nicht, Menschen erst aufwendig in die Workforce der Plattform zu ziehen, sondern sie suchen den Zugang zu Human Judgment on Demand, so zu machen wie in der Cloud Compute.
Ja, genau. Und da ist auch der Differenzierungsfaktor. Traditionelles Data Labeling ist wie zum Beispiel ein Callcenter-Modell langsam, starr und relativ schwer zu skalieren. Rapid Data will das AWS für menschliche Beurteilung werden. Ein KI-Team definiert einen Task, targetiert die richtige Nutzergruppe, sammelt Antworten und Rapid Data übernimmt dann die Validierung, Quality Control und die Aggregation. Das Produkt verkauft also keine Roharbeit, muss man sagen, sondern eine Orchestrierungsschicht für Human Feedback. Die strategische Frage ist dann nicht nur, wie viele Menschen erreiche ich, sondern wie bekomme ich schnell die richtigen Menschen für den richtigen Task und dies mit sauberer Qualitätskontrolle. Und genau dort liegt der eigentliche Moat-Anspruch der Firma.
Ja, das finde ich wirklich noch spannend. Sie verkaufen somit den gesamten Feedback-Loop für moderne KI-Systeme, Evaluation, Modellvergleich, Human Preference Data und laufende Qualitätsverbesserung.
Kommen wir zu Traction. Rapid Data gibt sich hier eher bedeckt mit Zahlen und Kunden, aber was wir erwähnen können, sind Kunden wie Rhyme und Utana. Rhyme ist eine Voice AI, die sogenannte Voice AI Model Evaluation macht und Utana ein Human Motion KI. Rapid Data hat bereits mehr als 1,5 Millionen Annotationen gemacht und das von einem Pool von mehr als 150.000 Menschen. Das sind doch beeindruckende Zahlen für ein noch relativ junges Startup. Und schauen wir uns kurz die Finanzierungshistorie an. Wie immer haben wir eine Cap Table modelliert.
Ja, natürlich. Rapid Data wurde im Mai 2023 gegründet. Ihre Pre-Seed haben sie im Juni 2023 abgeschlossen. Damals wurden 1,6 Millionen investiert zu einer Bewertung von 5,1 Millionen Pre-Money. Damals kam unter anderem Blue Yard Capital und Aquia Capital dazu, sowie mehrere Angels. Blue Yard, vielleicht ein kurzer Exkurs, das ist ein bekannter Deep Tech und Infrastructure VC aus Berlin, für die, die den VC nicht kennen. Aquia, ein US-Fonds aus dem Silicon Valley, den wir mittlerweile doch ab und zu in Europa sehen.
Die jetzt kommunizierte Seed-Runde wurde bereits im November 25 umgesetzt. Hier hat Rapidata rund 8,5 Millionen US-Dollar aufgenommen. Wie schon erwähnt, auf Basis unserer Cap-Table-Modellierung haben die Investoren die Firma mit einer Bewertung von rund 34 Millionen US-Dollar Post-Money bewertet. Die Runde wurde co-geführt von Cannon Partners und AI Ventures, zwei bekannte US-Investoren im KI- und Dateninfrastrukturbereich.
10 Millionen in Equity in ein bisschen mehr als 2 Jahren, das ist nicht so schlecht, also fast 3 Jahre, wir sind ja schon im 26 für den Markt für Human in the Loop AI Model Evaluation und Preference Data, der wirklich gerade massiv wächst.
Mit dem Seed-Kapital will Rapidata gemäß den Gründern die globale Human Data Network Plattform ausbauen und die wachsende Nachfrage von KI-Firmen bedienen für die nächsten 12 bis 18 Monate. Würde ich jetzt persönlich aus Investorensicht auf 3 Dinge schauen. Erstens, ob sie mehr prominente Kunden öffentlich machen. Das, denke ich, ist wichtig, um Vertrauen zu schaffen. Zweitens, ob sich die Qualitätsstory gegenüber klassischen Labeling-Anbietern klar beweisen lässt. Fragezeichen. Und drittens, ob Rapidata vom Schweizer Startup zum globalen KI-Infrastrukturplayer reift. Wenn das gelingen könnte, das eines der spannendsten Zürcher oder auch Schweizer KI-Infrastructure-Unternehmen der Generation werden.
Ja, dann bleiben wir in Zürich, gehen zu Optimal in den Climate-Tech-Sektor. Sie haben ihre Seed-Runde über 8 Millionen Euro abgeschlossen. Im Lead war Compass VC und Planet A Ventures. Bitstone hat mitgemacht, The Bau Ventures und Innovation Endeavors. Sowie mehrere Business Angels. Optimal, die wollen nicht einfach ein ESG-Tool aufbauen, sondern sie versuchen im Immobilienmarkt eine neue softwarebasierte Entscheidungsebene zu etablieren zwischen Reporting, Renovierungsplanung und klassischem Asset Management.
Genau, Optimal nennt diese neue Kategorie Real Estate Decision Intelligence, kurz REDI. Das Narrativ ist stark, finde ich, weil es einen echten Marktengpass adressiert. Immobilieninvestoren müssen heute gleichzeitig Renditeziele, CapEx, Budgets, regulatorische Anforderungen und auch Dekarbonisierungspflichten über ganze Portfolios hinweg steuern. Und viele Teams arbeiten aber immer noch mit Excel, mit irgendwelchen Reports. Man sieht Berater bei und hat fragmentierte Tools im Einsatz. Optimal will genau diese Lücke nun schließen und Investitions- und Sanierungsentscheidungen underwritable machen, also so belastbar, dass sie vor Investment Committees Kredit geben und internen Gremien bestehen können.
Ja, rollen wir doch die Story kurz zurück. Optimal wurde im 2022 als Spin-off der ETH Zürich gegründet. Die technologische Basis, die kommt aus mehr als einem Jahrzehnt Forschung an der ETH. Und das Gründerteam unter der Leitung von Evan Petkoff bringt genau die 3 Perspektiven zusammen, die man in diesem Markt braucht. Energie- und Gebäudemodellierung, Software, AI und kommerzielles Verständnis für den Immobiliensektor.
Ja, das Problem, das Optimal lösen will, ist relativ groß und strukturell durchaus relevant. In der Schweiz stammen rund 33% der Treibhausgasemissionen aus dem Gebäudebereich. Das habe ich so nicht gewusst. Davon kommen 60-80% der Emissionen aus dem Betrieb bestehender Gebäude. Der Hebel liegt also bei der energetischen Sanierung des Bestands. Aber hier kommt das große Problem der Immobilienbranche. Dekarbonisierung kollidiert permanent mit Rendite-, Liquiditäts- und Portfoliowertzielen. Und genau deshalb bleiben viele Investoren inaktiv oder verschieben Entscheidungen in die Zukunft. Dazu kommt die operative Komplexität. Gebäude sind heterogen, Daten liegen oft fragmentiert in PDFs, CAD-Dateien oder Excel-Sheets und die Teams arbeiten in Silos. In so einem Setup helfen einfache ESG-Reporting-Tools oder statische Benchmarks eben nur sehr begrenzt. Man sieht Daten, aber eben nicht automatisch, welche Maßnahmen wann bei welchem Objekt aus Rendite- und CO2-Sicht sinnvoll ist. Und dies eben dann immer aus der Perspektive des gesamten Portfolios.
Und das Thema Nachhaltigkeit ist aber auch immer eben mit dem Liegenschaftswert eng verzahnt. Nicht Compliance mit den aktuellen und neuen Regularien, das kann im Gebäudebestand doch zu massiven Wertverlusten führen. Das halt nicht direkt auf heute, aber da schaut man ja meistens 15, 15 Jahre nach vorne, wenn man im Immobiliensektor tätig ist. Und das macht die Dekarbonisierung für institutionelle Investoren extrem wichtig. Es geht nicht mehr darum, grün zu sein, sondern darum, ob ein Portfolio in 15 Jahren noch finanzierbar, vermietbar und werthaltig ist. Genau in diesem Spannungsfeld will Optimal den Hebel ansetzen.
Da gehen wir noch ein bisschen tiefer rein in die Technologie. Optimal beschreibt Ready als eine Plattform, die Energiephysik, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und regulatorische Vorgaben zusammenführt, um automatisiert die beste Strategie für Gebäude und Portfolios zu berechnen. Die Software soll mit sehr wenigen Eingangsdaten starten können. Teilweise reicht laut der Website schon eine Adresse und daraus investitionsfähige Dekarbonisierungs- und CapEx-Pläne abzuleiten. Das ist doch, wenn es funktioniert, ein starker Produktansatz, weil er ein zentrales Adaptionsproblem im Real Estate adressiert. Und viele Portfolios sind eben datenmäßig sehr, sehr stark unvollständig.
Ja, der Claim ist nicht noch bessere Dashboards, sondern Decision Intelligence. Schon noch ein starker Claim. Die Plattform soll vom technischen und ESG Due Diligence Fall über Status Quo Bewertungen ganzer Portfolios bis hin zu Szenario Modellierungen, Sanierungsfahrplänen und KPI-Tracking alles in einer konsistenten Logik abdecken. Das heißt, ein Nutzer kann nicht nur sehen, dass ein Gebäude ineffizient ist, sondern direkt simulieren, welche Maßnahmen bei welchem Zeithorizont, welchem Budget und welchem Zielmix aus ROI, CO2 und Compliance sinnvoll ist.
Ja, die Produktlogik ist deshalb interessant, weil Optimal zwischen drei Welten sitzt. ESG-Reporting, Engineering, Retrofit-Planung und Investment-Entscheidung. Genau dort könnte ein neuer Software-Layer entstehen, wenn die Plattform es eben schafft, technische Tiefe und finanzielle Verlässlichkeit zu kombinieren. Und eben wichtig, Optimal will bewusst keinen Blackbox-Ansatz fahren. Also Nutzer sollen ihre eigene Expertise, Datenbanken, Ziele und Restriktionen in ihrem Portfolio reflektieren können. Das ist im institutionellen Immobilienmarkt essentiell.
Kommen wir zur Traction und hier wird es in meinen Augen doch interessant. Optimal hat fürs Jahr 2025 bereits über 2 Millionen Contracted ARR kommuniziert. Für ein PropTech-SaaS-Unternehmen, das erst in 2022 gegründet wurde, ist das für mich ein solides Signal, dass die Plattform bereits kommerziell im Markt angekommen ist. Die Firma nennt einige Kunden und operative Kennzahlen. Sie haben über 12 Milliarden Immobilien-Assets bereits mit ihrer Software gescreent, mit modellierten Effekten von 25% potenziell reduzierbarem CapEx, 80% schnellere Analysen und 1,4 Millionen Tonnen potenziell reduzierte CO2-Emissionen. Diese Zahlen kommen zwar aus der eigenen Kommunikation des Startups, aber sie zeigen auf jeden Fall, wie Optimal seinen Mehrwert positioniert.
Ja, und die Kundenliste passt zu dieser Umsatzentwicklung. Zu den öffentlich genannten Nutzern gehören unter anderem Empira, Longevity Partners, Westbridge sowie weitere institutionelle Investoren und Berater. Das sind genau die Akteure, die über Milliardenportfolios entscheiden, also genau die Zielgruppe für eine Plattform, die CapEx und Dekarbonisierungsentscheidungen optimieren soll.
Ja, unsere Kollegen bei Empira kennst du sicherlich auch noch.
Ja, genau.
Dazu kommt viel Ökosystemvalidierung. Sie haben den Uli Europe PropTech Innovation Challenge gewonnen, den Devigier Award sowie verschiedene andere Branchenpreise. Solche Auszeichnungen, die ersetzen den Umsatz definitiv nicht, aber im Immobilienmarkt sind sie doch ein wichtiges Vertrauenssignal, weil Entscheidungen dort oft sehr konservativ und langfristig getroffen werden.
Sehr gut, schauen wir noch kurz die Finanzierungshistorie an. Wie immer haben wir eine Capital modelliert. Optimal wurde 2022 gegründet und hat seine erste Runde im Mai 2023 abgeschlossen. In dieser Pre-Seed-Runde wurden rund 1,5 Millionen Schweizer Franken bei einer Pre-Money-Bewertung von etwa 4,8 Millionen investiert. Investoren waren unter anderem Planet A Ventures und Innovation Endeavors sowie mehrere Angels aus dem Immobilien- und Tech-Umfeld.
Ja, und dann kam die nächste Finanzierungsrunde im August 2024 mit einer Pre-Seed Extension über 4 Millionen. Diese Runde wurde von Bitstone Capital angeführt mit Beteiligung von Compass VC, Planet A Ventures und Innovation Endeavors.
Spannend ist hier, dass Bitstone mit eingestiegen ist. Wir kennen sie sehr gut aus gemeinsamen Investments. Sie sind ein spezialisierter Investor im PropTech-Bereich mit Fokus auf digitale Transformation der Immobilienindustrie. Für Optimal ist das strategisch ein guter Match, weil die Plattform direkt von der Adoption durch große Asset Manager abhängt. Ja, kommen wir zur Seed-Runde, die jetzt kommuniziert wurde. Hier hat Optimal rund 8 Millionen Euro aufgenommen und wurde mit bereits über 25 Millionen Pre-Money bewertet.
Ja, wie eingangs erwähnt, wurde die Runde co-geführt von Compass VC und Planet A. Und dazu kam eben nochmals Bitstone, The Bau Ventures, Innovation Endeavors sowie mehrere Business Angels. Wir haben natürlich Manfred Eid, General Partner von Bitstone, den wir gut kennen, kurz angefragt für ein Feedback. Er sagt, Optimal bringt Transparenz und Nachvollziehbarkeit in komplexe Kapitalentscheidungen im Immobilienbestand und ermöglicht damit eine realwirtschaftlich optimierte Weiterentwicklung von Portfolios. Die Kombination aus forschungsbasierter technologischer IP und klarer kommerzieller Umsetzung überzeugt uns, so dass wir unseren Anteil in der aktuellen Runde sogar ausgebaut haben und Optimal das Potenzial zutrauen, als Real Estate Decision Intelligence Platform einen globalen Standard zu setzen. Vielen Dank, Manfred, für dein Feedback. Sehr spannend.
Summa summarum hat Optimal bereits über 13 Millionen aufgenommen, vornehmlich von internationalen Investoren. Wenn der Umsatz von 2 Millionen Euro akkurat ist, ist die Pre-Money-Bewertung mit 25 Millionen sicher eher hoch angesetzt, meiner Meinung nach. Aber ein Multiple von etwas mehr als 10 Mal auf den ARR sehen wir heute wieder öfter. Also die Bewertungen steigen im Moment ziemlich spürbar.
Das kann man wohl sagen. Ein ständiges Diskussionsthema bei uns. Was macht Optimal nun mit dem Kapital? Sie planen, das frische Kapital vor allem ins Wachstum und in die Skalierung zu investieren, in die Expansion in neue Märkte wie die USA und weitere Länder in Europa aus dem Dachraum hinaus. Sie wollen weiter den Ausbau der Produktfunktionen vorantreiben und ja, generell schneller in die operative Umsetzung gehen.
Kommen wir zu unserer dritten Transaktion, Metafuels. Das Zürcher Climate Tech Unternehmen hat im Februar 2026 eine 24 Millionen Dollar Finanzierungsrunde kommuniziert, um seine synthetischen Flugtreibstoffe auf einen kommerziellen Maßstab zu skalieren. Die Runde ist der nächste große Schritt Richtung Markt. Einführung von SAF, also Sustainable Aviation Fuel, auf Basis erneuerbarer Energie. Entscheidend ist, das ist kein Labor-Update mehr, kann man sagen, sondern stellt den Übergang von Demonstration zu Industrialisierung und Projektentwicklung dar.
Ja, bei Metafuels, da sprechen wir über ein Startup, das einen der härtesten Dekarbonisierungscases überhaupt angreift, denn die Langstreckenluftfahrt. Die Firma entwickelt mit Aerobrew eine proprietäre Methanol-to-Jet-Technologie, also ein Weg aus grünem Methanol synthetisches Kerosin herzustellen. Die Investment-Story ist deshalb spannend, weil Metafuels nicht versucht, Airlines zu einem neuen Flugzeugtyp zu zwingen, sondern ein Drop-in-Fuel zu liefern, der mit der bestehenden Infrastruktur und den bestehenden Flugzeugen kompatibel ist.
Ja, rollen wir die Story kurz auf. Metafuel startet im 2019. Die drei Gründer haben vor Metafuels über Jahrzehnte im Bereich Energie zusammengearbeitet und sich dann die Frage gestellt, wie man eben Luftfahrt realistisch dekarbonisieren kann. Wichtig ist dabei, das Team kommt nicht aus einer rein akademischen Spin-off-Logik, sondern aus Industrie-, Energie- und Projektentwicklungsfirmen. Somit verstehen die Gründer die Dekarbonisierung von Energie, Chemie und Schwerindustrie eigentlich sehr gut. Das ist bei SAF nicht zentral, weil der Engpass eben nicht nur in der Chemie liegt, sondern genauso in Projektumsetzung, bei Partnerschaften, Infrastruktur und der Finanzierung. Ja, das ist eben eine klassische Hard Infrastructure meets Deep Tech Story, kann man sagen.
Ja, und die Luftfahrt, für die, die es nicht wissen, wir hatten vorher den CO2-Ausstoß in der Schweiz. Die Luftfahrt ist für über 2% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Und wenn man sich den Effekt anschaut, wo das CO2 emittiert wird, also in der hohen Flughöhe mit den Flugzeugen, dann ist es sehr wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Und wenn man da Branchenreports glaubt, dann sind es eher sogar 3,5% des globalen CO2-Ausstoßes. Das klingt jetzt nicht nach sehr viel, aber das ist natürlich mehrheitlich effektiv direkt mit der Kerosinverbrennung verlinkt. Und genau hier liegt das Problem. Viele andere Sektoren, die lassen sich elektrifizieren. Bei der Luftfahrt, da funktioniert das für Langstreckenflüge nicht einfach so einfach.
Ja, wir haben im Vorfeld der Sendung lange über die Firma diskutiert. Wir denken, die technologische Debatte ist durchaus spannend, weil batterieelektrisch, das wird wahrscheinlich nur für kleine oder kurze Flugstrecken wirklich relevant. Wasserstoff ist für die Luftfahrt zwar faszinierend, bringt aber enorme Probleme bei Speicherlogistik, Betankung, Flugzeugdesign und auch Infrastrukturumbau mit sich. Metafuels argumentiert deshalb, dass der realistische Hebel auf Sicht der nächsten Jahrzehnte ein nachhaltiger Flugtreibstoff sei, der sich in heutige Systeme integrieren lässt. Das ist im Grunde der zentrale strategische Aspekt.
Ja, und da kommt natürlich der zweite Punkt dazu. Das Problem ist nicht einfach ein grüner Treibstoff auf den Markt zu bringen, sondern einen grünen Treibstoff zu einem Preis, in einer Qualität und in einer Menge, die für Airlines und Fuel Suppliers, also die Kerosinlieferanten, überhaupt brauchbar ist. Viele SAF-Pfade, die existieren theoretisch, aber skaliert haben sie bisher effektiv kaum. Und die Lücke zwischen gutem Laborprozess, wirtschaftlich tragfähigem, standardkonform Jetfuel ist genau der Ort, an dem Metafuels antreten will.
Das Herzstück von Metafuels heißt Aerobrew, wie du schon gesagt hast, und das ist eine proprietäre Technologie, die grünes Methanol in Sustainable Aviation Fuel umwandelt. Das Besondere daran ist der Claim auf hohe Selektivität, einen hohen Yield und bessere Energieeffizienz als eben alternative E-Fuel-Routen. Das Produktversprechen lautet ganz klar, kostengünstiger und effizienter zu Jetfuel zu kommen. Das ist der entscheidende Unterschied. Viele alternative SAF-Ansätze produzieren Kohlenwasserstoffgemische, also nicht nur Methanol, und verlieren dabei ökonomisch stark an Wert. Metafuels Ansatz ist gezielt auf Jetfuel als Primärprodukt ausgelegt. Dadurch wird mit wertvollem Input, also erneuerbarem Strom, grünem Wasserstoff und nachhaltig bezogenes CO2, genau das Produkt produziert, das man wirklich braucht. Und wenn Sie das technisch und ökonomisch hochskalieren können, ja, dann ist es in der Tat ein echter Wettbewerbsvorteil.
Ja, und Sie wollen ja nicht einfach das Kerosin verkaufen, sondern den Produktionspfad. Das heißt, der wahre Moat, der liegt weniger beim Branding des Jetfuels, sondern in der Prozesschemie, der Engineering-Integration und der Fähigkeit, daraus finanzierbare Anlagen zu machen. Das ist dann viel näher an einer Technologieplattform für Treibstoffproduktion als an einem klassischen Fuel- oder Kerosin-Brandmarke.
Bei Metafuels misst sich Traction an 3 KPIs. Es ist die technische Validierung, die Pilot-Demo-Infrastruktur und die Projekt-Pipeline. Ein zentraler Meilenstein ist sicherlich die Partnerschaft mit dem PSI, mit dem Paul Scherrer-Institut. Die beiden Partner erhielten 4,4 Millionen Schweizer Franken vom Bundesamt für Energie, um eben die Entwicklung zu beschleunigen und eine Pilotanlage auf dem PSI-Campus zu erstellen.
Ja, die kommerzielle Projektpipeline, die sieht auch nicht schlecht aus. In 2024 bereits kündigte Metafuels ein SAF-Projekt mit European Energy an in Dänemark. 2025 folgte mit EVOS Rotterdam der nächste große Schritt. Dort soll eine Anlage, sogenannte Turbe, entstehen, die zunächst 12.000 Liter ISAF pro Tag produzieren soll und in einer zweiten Phase sogar mit einer Verzehnfachung auf 120.000 Liter pro Tag erweitert werden soll. Die Firma bewegt sich sichtbar aus kleinen Pilotprojekten in Richtung echter Projektentwicklung. Und das ist der Grund, warum die 24-Millionen-Runde so relevant ist. Es geht jetzt nicht mehr nur um PowerPoint-Chemie, sondern um die Kapitalisierung der nächsten Stufe, Demonstration, Engineering, Feed und kommerzieller Rollout. Genau dort werden viele Climate-Tech-Companies brutal ausgesiebt. Wer hier aber weiterkommt, der hat dann eine ganz andere Qualität und Bewertung.
Ja, schauen wir noch kurz die Finanzierungshistory an. Metafuels wurde 2021 gegründet. Der erste Finanzierungsschritt kam im Januar 2023 mit einer Pre-Seed-Runde. Dabei wurden rund 3,5 Millionen Schweizer Franken investiert zu einer Pre-Money-Bewertung von circa 12,3 Millionen Schweizer Franken. Damals haben Energy Impact Partners, Contrarian Ventures, Zero Carbon Capital sowie mehrere Angels aus dem Energie- und Aviation-Umfeld investiert.
Im September 2023 folgte die nächste Kapitalerhöhung. Das war dann doch eher eine Pre-Seed-Extension, nochmal 3,5 Millionen. Und die Aktien wurden zum selben Preis ausgegeben wie in der Pre-Seed-Runde, die du erwähnt hast. Aber diesmal natürlich mit der Pre-Money-Bewertung bei 15,8, also die Finanzierungssumme plus die Pre-Money-Valuation des ersten Closings.
Die nächste Finanzierung kam dann im Juli 2024 mit der Seed-Runde. Hier hat Metafuels rund 8 Millionen Schweizer Franken aufgenommen bei einer Pre-Money-Bewertung von etwa 25 Millionen Schweizer Franken. Laut Medienberichten war wieder Energy Impact Partners im Lead mit Beteiligung weiterer bestehenden Investoren.
Dann kommen wir bereits zur Series A, die jetzt bekannt gegeben wurde. Hier wurden 12,5 Millionen in Equity aufgenommen bei einer Pre-Money-Bewertung von knapp 40 Millionen. Hier war UVC Partner im Lead, ein deutscher Climate- und Deep-Tech-VC mit Sitz in München und Berlin. Die Firma hat somit die 50 Millionen Bewertungsgrenze Postmoney erreicht und zu den 12,5 Millionen Equity. Da kamen die vorher erwähnten 4,4 Millionen vom Bundesamt für Energie für das Projekt am PSI dazu. Und somit sind wir bei den 17 Millionen bzw. 23 Millionen USD, wie kommuniziert wurde.
Damit hat Metafuels über die verschiedenen Runden hinweg bereits mehr als 27 Millionen Schweizer Franken an Equity-Kapital aufgenommen. Für ein Climate-Tech-Startup im Bereich synthetische Treibstoffe ist das eine spannende Kapitalstruktur, ein Mix von Venture-Capital, strategischen Investoren und öffentlichen Forschungsgeldern. Ziemlich typisch, weil eben die Technologieentwicklung und der Aufbau von Produktionsanlagen sehr kapitalintensiv ist.
Metafuel besetzt eine der attraktiven Stellen im Climate Tech Stack in meinen Augen. Ein Sektor mit enormem Dekarbonisierungsdruck und echter regulatorischer Zugkraft und einem ganz klaren Infrastrukturpfad zur Skalierung. Sehr gut. Kommen wir zur letzten Transaktion von heute. Less aus Renon. Das Wattländer Photonics und Lighting Scale-Up hat Ende Februar 2026 eine 22 Millionen US-Dollar Series C kommuniziert. Die Firma verkauft nicht einfach schönes Licht, sondern versucht in mehreren Industrien eine echte Alternative zum klassischen LED-Architekturen zu etablieren. Die Firma spricht von ultradünnen, nanoaktiven Faserlichtlösungen, die heller, leichter, effizienter und designflexibler sein sollen als LEDs. Not a bad claim.
Ja, absolut. Die Origin Story bei Less ist ein gutes Beispiel für erfolgreiche Schweizer Startups. Das Unternehmen wurde bereits 2012 von Dr. Jan Tiso auf der Basis seiner Photonik- und Microengineering-Resultate an der EPFL gegründet. Less hat das Venture-Kick-Programm erfolgreich absolviert und haben dann im 2013 den Devige-Preis und im 2014 den Prix Strategies gewonnen. Das zeigt, der Case hatte sehr früh wissenschaftliche und unternehmerische Glaubwürdigkeit, aber die eigentliche Industrialisierung hat trotzdem viel, viel länger gebraucht. Genau das ist eben typisch für echte Deep Tech Hardware Stories.
Ja, und das heutige Board, das reflektiert nach wie vor diesen Frühphasensupport. Alain Nico ist im Verwaltungsrat und auch Beat Schillig neben den anderen Verwaltungsräten. Das Problem, das Less mit seinen Dioden löst, wird besonders im Automotive-Bereich sehr klar. Klassische Beleuchtungssysteme, die stoßen mit viel Kunststoffteilen, Optiken und Reflektoren heute an ihre Grenzen. Sie nehmen viel Platz weg, sind relativ schwer, energieintensiv in der Herstellung und limitiert im Design. Gleichzeitig wollen OEMs und Zulieferer genau das Gegenteil. Mehr Sichtbarkeit, weniger Gewicht, weniger Energieverbrauch, freie Formen. Und genau da setzt Less an.
Ja, wir haben das im Vorfeld der Sendung mit Experten besprochen. Das ist eben mehr als ein Designproblem. Bei Fahrzeugen geht es um Packaging, um Aerodynamik, Energieeffizienz, Gewicht und Sicherheit. Wenn die Beleuchtung deutlich dünner und leichter wird, entsteht nicht nur ein optischer Vorteil, sondern unter Umständen eben ein echter Systemnutzen. Less selbst spricht im Automotive-Kontext von 50% weniger Teilen, 70% Gewichtsersparnis und 40% Energieeinsparung. Das sind eigene Aussagen zwar, aber sie zeigen sehr gut, weshalb der Case ökonomisch funktioniert. Weniger Komponenten, weniger Material, weniger Energie und mehr Freiheit in der Integration.
Und wenn wir den anderen Sektor anschauen, den Less bearbeiten will, die industrielle Bildverarbeitung, also Computer Vision, da ist das Problem ähnlich, nur etwas anders gelagert. Dort zählt nicht das Styling, sondern präzise, uniforme, gerichtete und kompakte Beleuchtung. Ringlichter und Inspektionsbeleuchtungen sind oft unterschätzte, aber doch sehr kritische Komponenten für Qualitätssicherung und visuelle Kontrolle. Wenn Less mit seinen Fasern, also mit ihrem Faseransatz, die Glare, Streulicht und unnötige Bauteile reduzieren kann, kann Machine Vision durchaus da ein relevanter Produktionshebel sein.
Ja, der technologische Kern ist Luxi Bright. Die Firma beschreibt die Plattform wie folgt. Ein Laser koppelt ein optisches Signal in eine nanoaktive optische Faser ein. Innerhalb der Faser interagiert das Signal dann mit integrierten Strukturen und erzeugt dadurch Licht entlang dieser Faser. Der zentrale Punkt ist, Less arbeitet nicht mit einer klassischen LED plus großem Optik-Stack, sondern mit einer lichtemittierenden Faserarchitektur.
Und das ist auch der eigentliche Mode. Die Faser ist nur ungefähr 1 Millimeter dünn und kann über beliebige Längen und 3D-Formen verteilt werden. Dadurch entsteht eine Kombination aus Helligkeit, Uniformität, sehr kleinem Formfaktor und Designfreiheit, die klassische LED-Systeme nur mit deutlich mehr Optik, Plastik und Bauraum hinbekommen. Genau deshalb ist die Technologie sowohl für ultradünne Lichtsignaturen im Auto als auch für präzise Ring- und Linienbeleuchtung in der Inspektion oder im MedTech-Bereich sehr interessant.
Okay, im Product Layer sieht man inzwischen eine echte Plattformbildung. In dem Automotive und sowie im industriellen Umfeld bietet Less bereits verschiedene Lösungen an. Das ist zentral, weil damit eben aufgezeigt werden kann, dass sie nicht nur eine Kerntechnologie bauen, sondern eine ganze Produktfamilie drumherum. In diesem Sinn könnte man sagen, more from Less.
Ja, das ist schön gesagt. Die operative Story, die hat in 2017, würde ich jetzt mal sagen, so richtig gestartet und ja, Fahrt aufgenommen. Damals haben sie im Autosalon in Genf ihre Fasertechnologie erstmal aufgezeigt. Das war vor allem ein Proof of Integration. Dann kam über die Jahre hinweg der mühsame und lange Automotive-Weg durch Design, Packaging, Zuverlässigkeit und Validierung. Sie haben auch eine Zusammenarbeit mit der BMW M Motorsport gehabt in dieser Zeit her. BMW hat die Nanofasern in Rennfahrzeugen integriert, da dort doch Platzrestriktionen am größten sind und natürlich das Gewicht möglichst leicht sein soll. Und dort haben sie die neue Technologie getestet mit sehr positivem Feedback.
Genau, und jetzt Anfang 26 hat Less die weltweit erste Serienfahrzeugintegration mit Luxi oder Luxi Bright im Hypercar Lanzante angekündigt. Das ist zwar kein Massenmarktmodell von BMW oder VW, aber es ist dennoch ein sehr wichtiger Übergang weg vom Showcar und Motorsportpiloten hin zum Series Production Vehicle. Für einen Deep Tech Automotive Case ist das genau der Moment, in dem aus einer spannenden Technologie ein echter Industrialisierungscase wird. Und die Firma ist nicht auf Automotive beschränkt, das ist noch wichtig zu erwähnen. In der aktuellen Series C-Kommunikation wird explizit auf Machine Vision als zweiter großer Wachstumsmotor verwiesen. Automotive bleibt ein Long-Cycle-Markt. Machine Vision kann potenziell schneller in Volumen und Produktumsatz umschlagen. Schauen wir uns kurz die Finanzierungshistory an. Less wurde 2012 gegründet. Die erste Finanzierungsrunde kam im Mai 25 über rund 3 Millionen Schweizer Franken. Diese Runde wurde von VI Partners angeführt. Neben VI waren laut verschiedenen Quellen auch Angels aus dem Venture Lab Ökosystem beteiligt.
Ja, im 2019, da kam die nächste Runde. Damals wurden über 14 Millionen investiert, auch wieder mit VI Partners im Lead und den anderen bestehenden Investoren.
Nach einer weiteren nicht groß kommunizierten Kapitalerhöhung im Dezember 23 kommt nur der bisher größte Finanzierungsschritt. Im Februar 26 hat Less eine Series C-Runde über rund 22 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Wir haben hier leider nicht viele Infos zur Runde erhalten, aber auf der Basis der Verwässerung der bestehenden Aktionäre in dieser Runde gehen wir davon aus, dass die Post-Money-Bewertung bereits deutlich im dreistelligen Millionenbereich liegt. Ja, kommen wir langsam zum Abschluss. Mein Fazit zu Less, das ist für mich kein kurzfristiger Hype-Case, sondern einer der seltenen Schweizer Photonics-Stories, die über sehr viele Jahre hinweg Forschung, Auszeichnungen, frühe Finanzierung, Industrialisierung und erste echte Marktintegration sauber miteinander verzahnt hat. Die Series C ist deshalb weniger neues Kapital für ein junges Startup als vielmehr die Bestätigung, dass hier ein echter Schweizer Hardtech-Scale-Up entsteht.
Ja, da wollen wir doch, wie du so schön gesagt hast, more from less sehen. Sie brauchen das Geld der Series C nun vor allem, um das Geschäft hochzuskalieren, also die Operations auszubauen und die Kommerzialisierung seiner ultradünnen nanoaktiven Faserlichtlösung zu beschleunigen, insbesondere in den Märkten wie Automotive, MedTech und eben Machine Vision.
So, das wär's gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast und der Deal-Folge vom Februar 26. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch den Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.